Willkommen zurück in Frère Johns Buch Mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um das Thema Der Letzte der Propheten. Wenden wir uns nach Haggai und Sacharja, dem letzten der klassischen Propheten, zu, der uns als Maleachi bekannt ist, was einfach mein Bote heißt. Wir entdecken bei ihm sofort, dass sich die strahlenden Hoffnungen, die mit dem Wiederaufbau des Tempels verbunden waren, nicht erfüllt haben. Es ist eine Zeit der Schlaffheit im religiösen Leben, die mit dem Mangel an Gottvertrauen verbunden ist oder sogar durch ihn verursacht wurde. Das Wirken Maleachis wird im Allgemeinen zwischen 515 vor Christus, dem Jahr der Einweihung des zweiten Tempels, und der Zeit von Esra und Nehemia etwa 70 Jahre später angesetzt. Maleachi hat eine Vorliebe für einen dialogischen Frage- und Antwortstil, etwa wie Priester und Propheten eines Heiligtums seit Menschengedenken die Fragen der Gläubigen mit einer in Gottes Namen ausgesprochenen Weissagung beantworteten. Die Fragen und Aussagen, die Maleachi seinen Zeitgenossen in den Mund legt, malen in grellen Farben das geistliche Klima seiner Zeit. Worin zeigt sich deine Liebe? So fragen sie Gott. Die Segnungen vom Himmel kommen nicht mehr, Gott wendet sich ihrem Opfer nicht mehr zu und nimmt es nicht mehr gnädig aus ihrer Hand an. Hat sich Gott geändert? Das Böse scheint in dieser Welt zu triumphieren. So heißt es, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. An solchen Leuten hat er gefallen. Wo ist denn Gott, der Gericht hält? Es hat keinen Sinn, Gott zu dienen. Was haben wir davon, wenn wir auf seine Anordnungen achten und vor dem Herrn der Heere in Trauergewändern umhergehen? Darum preisen wir die Überheblichen glücklich, denn die Frevler haben Erfolg. Sie stellen Gott auf die Probe und kommen doch straflos davon. Dieser Widerhall der Klage Hiobs bringt die Situation einer Generation zum Ausdruck, die zeitlich schon weit von der Rückkehr aus der Gefangenschaft entfernt ist, aber das verheißene Glück und den Wohlstand immer noch nicht erlebt hat. Auf diese Anwürfe gibt der Prophet eine zweifache Antwort. Zuerst dreht er die Anklage um und richtet sie gegen das Volk selbst, vor allem gegen die Priester, die sich der Nachlässigkeit im Gottesdienst und der Günstlingswirtschaft in ihrem Dienst schuldig gemacht haben. Sie schmeicheln sich mit Geschenken bei den persischen Autoritäten ein und heiraten hochgestellte, nicht-jüdische Frauen nur zum eigenen Vorteil. Diese Missachtung Gottes steht in beklagenswertem Widerspruch zu ihrem Vorfahren Levi und wird gewiss verderbliche Folgen nach sich ziehen. Auch das Volk insgesamt ist verantwortlich für das Fehlen der göttlichen Segnungen, da es den Gottesdienst und die Geistlichen nicht unterstützt hat. Die zweite Antwort des Propheten auf die Anklagen des Volkes ist eine erneute Zusage der Hoffnung, die seit dem Exil unvermindert besteht. Gott wird kommen, und zwar sehr bald. Er wird wie ein läuterndes Feuer in sein Heiligtum kommen, um Priester und Schlachtopfer zu reinigen und Gerechten wie auch Gottlosen ihren verdienten Lohn zu geben. Hier sehen wir eine bedeutsame Entwicklung der nachexilischen Zeit. Die Spaltung trennt nicht nur Israel von den anderen Völkern, sondern sie spiegelt sich auch innerhalb der Gemeinschaft wider zwischen denen, die auf Gott vertrauen, und den Überheblichen, den Gottlosen, die anscheinend Erfolg haben. Für die Letzteren wird das Kommen des Herrn das Ende ihres trügerischen Triumphes bedeuten, wörtlich: Für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Flügel bringen Heilung. Ihr werdet hinausgehen und Freudensprünge machen, wie Kälber, die aus dem Stall kommen. Von äußeren Schwierigkeiten bedrängt, zieht sich die Gemeinschaft in sich selbst zurück, und so werden ihre inneren Spaltungen auf schmerzhafte Weise offenbar. Das legt noch mehr Gewicht auf die Erwähnung eines Rauchopfers, das sich überall in der Welt zum Herrn erhebt, wörtlich vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Eine interessante und etwas rätselhafte Einzelheit im Buch Maleachi ist die Identität des Boten, der das Kommen des Herrn vorbereiten soll. In Maleachi 3, Vers 1. Man muss in dieser Prophetie wohl verschiedene Überlieferungsstufen unterscheiden. Am Schluss der endgültigen Fassung des Buches wird dieser Bote mit dem Propheten Elia identifiziert, der wieder auf die Erde zurückgekommen ist. Die meisten Kommentatoren betrachten diese Verse als spätere Hinzufügung, als sekundäre Interpretation. Später sah die christliche Tradition aller Wahrscheinlichkeit nach mit Jesus beginnen, diesen Elia Revivivus wiedererstanden in Johannes dem Täufer, der dem Herrn den Weg bereitete. In der jüdischen Tradition wurde Maleachi selbst, der Bote in Maleachi 1,1, mit Esra, dem Schriftgelehrten, identifiziert. Der Titel der Bote oder Engel des Bundes, Maleachi 3,1, beschrieb ihn zweifellos recht gut. Aber in erster Linie ist mit meinem Bote sehr wahrscheinlich der Prophet gemeint, der diese Weissagungen aussprach, wie der Titel der Sammlung ziemlich deutlich macht. Dieser anonyme Prophet nimmt die Berufung Deutero-Jesajas, des großen Unbekannten des Exils, auf und führt sie weiter. Wie seine Vorgänger erwartet Maleachi den Tag des Herrn sehr bald. Die Verzögerungen seines Kommens führten zu den verschiedenen Interpretationen, die wir gerade untersucht haben. Der jüdische Targum identifizierte Maleachi mit Esra, dem Schriftkundigen im Gesetz des Gottes des Himmels, der gegen Ende des 5. Jahrhunderts vor Christus zusammen mit Nehemia, dem Statthalter, feste Grundlagen für den Judaismus legte. Denn in gewissem Sinne führte die Linie der Propheten Haggai, Sacharja und Maleachi direkt zu Nehemia und Esra. Diese beiden letzteren Gestalten sind keine Propheten, sondern Organisatoren, Männer der Tat. Ihre Aufgabe war es, der Religion des jüdischen Volkes eine klare äußere Form zu geben und alles auszurotten, was nicht damit in Einklang stand. Diesen Preis meinten sie für das Überleben des Judentums zahlen zu müssen. Eine Hoffnung, die ständig auf morgen verschoben wird, konnte die Gläubigen nicht auf unbestimmte Zeit stark machen. Der Tempel, sein Gottesdienst sowie die historischen und prophetischen Bücher, das alles gab es und diente dem Volk als geistliche Nahrung. Was jedoch fehlte, war eine Art Katalysator, der all das zu einem Ganzen zusammenfügen und so neue Orientierung bieten würde. Dies geschah durch Nehemia, mehr noch durch Esra, den spätere Generationen nicht umsonst als Vater des Judentums verehrten. Diese beiden Männer haben zweifellos dem Glauben Israels eine notwendige und nützliche Prägung verliehen. Aber wie jede menschliche Entwicklung hatte auch das Werk dieser beiden Reformer seine Grenzen. Von da an bildeten der Tempel und die Tora durch die Konzentration des Volkes auf sich selbst und seine Vergangenheit die beiden Pole, um die sich das Leben der Gläubigen drehte. Nachdruck legte man auf das Studium der Schriften, auf kultische Reinheit sowie auf die Einrichtungen der Beschneidung und des Sabbats, die während des Exils größere Bedeutung gewonnen hatten. Vielleicht weniger als vorher konnte ein Prophet das unberechenbare Wort verkünden, das die Menschen wachrüttelt und die Herzen in Unruhe versetzt. An seine Stelle traten der Priester, der Schriftgelehrte, der Weise und irgendwo am Rande der Visionär. Wer diese Auffassung nicht teilte, selbst wenn er an den Gott Israels glaubte, wurde an den Rand gedrängt. In diesen Jahren begann die Abspaltung der Samaritaner, die bis heute andauert. Die Fremdenfeindlichkeit frommer Juden, das sollte man vielleicht erwähnen, fand ihre Berechtigung darin, dass tatsächlich die Gefahr bestand, die Besonderheit des Glaubens durch Annäherung an fremde Kulturen zu verlieren. Der Synkretismus, also die Vermischung der Religionen, blieb während der ganzen nachexilischen Periode, insbesondere während der hellenistischen Ära, eine ständige Versuchung für das Volk. Die griechische Kultur übte damals auf gebildete Juden eine solche Anziehungskraft aus, dass die Reinheit des Glaubens radikal gefährdet war. Bezeichnenderweise kam der Impuls zur Vertreibung der fremden Kraft und zur Reinigung des Landes nicht aus dem kosmopolitischen Jerusalem, sondern von den Landbewohnern. Die Maßnahmen Nehemias und Esras gaben dem Judentum eine neue Orientierung und sicherten sein Überleben. Durch die Betonung des Kultes und der Tora wurde die Dimension des inbrünstigen Wartens vernachlässigt, das für den Glauben während und unmittelbar nach dem Exil so kennzeichnend war. Natürlich wurde die Hoffnung auf eine kommende Erlösung im Judentum selbst angesichts einer endlosen Folge bitterer Enttäuschungen niemals völlig ausgelöscht. Die Tora und die Propheten als Grundlage des orthodoxen Glaubens sprechen genug von dieser Erwartung, um sie vor der Verflüchtigung zu bewahren. Aber in einflussreichen Kreisen verlor sie an Bedeutung, wenn nicht in der Theorie, so doch in der Praxis im Hinblick auf die Belange des täglichen Lebens. Das kann man sich anhand der beiden großen Parteien zur Zeit Jesu bewusst machen. Die Sadduzäer, zu denen die herrschenden Priesterfamilien gehörten, waren fast gänzlich auf die Angelegenheit der Gegenwart und die Erhaltung ihrer Vorherrschaft ausgerichtet. Die religiöseren Pharisäer ihrerseits erwarteten glühend das Reich Gottes, indem sie die Pflichten des Alltags, die Einhaltung des Gesetzes bis hin zur kleinsten Einzelheit forderten. Die Hoffnung auf ein völlig unerwartetes und unverdientes Einbrechen Gottes blieb beim einfachen Volk und in Gruppen am Rande des offiziellen Judentums wach. Zusammenfassend kann man sagen, nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft und dem Nicht-Eintreffen der Heilsprophetien begann das Judentum mit den Anforderungen des täglichen Lebens Frieden zu schließen. Es formte sich allmählich zu einer Religion auf Dauer um. Dafür musste ein Verlust an Dynamik und Offenheit als Preis gezahlt werden. Mit den Reformen von Esra und Nehemia haben wir das Kapitel der universalen und zukunftsorientierten Perspektiven eines Propheten wie Deutro Jesaja abgeschlossen. Das waren die Ausführungen von Frère John zum Thema der letzte der Propheten, also Maleachi. In der nächsten Episode geht es um ein Zitat. Es heißt: Reiß doch den Himmel auf und komm herab. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.